Hallo und herzlich willkommen, sagt Ihnen Bodo Klose. Ich begrüße Sie aus unserem Radio Horeb Studio in Ravensburg beim Bodensee. Kommt Ihnen Ihr Leben auch so beschleunigt vor? Ja, man nimmt es sich ja vor, sich zu entschleunigen, tiefenentspannt zu sein. Aber dann geht doch alles wieder wie gehabt. Der Hamster läuft in seinem Laufrad und läuft und läuft und läuft. Und läuft. Die Folgen von Stress sind bekannt. Körperliche und psychische Unruhe, Schlafstörungen bis hin zu Depressionen oder einem Burnout. Also eigentlich höchste Zeit, etwas dagegen zu tun, etwas zu ändern. Aber geht das überhaupt, das eigene Leben zu ändern? Darüber sprechen wir heute mit Josef Epp. Josef Epp studierte Religionspädagogik und kirchliche Bildungsarbeit an der Katholischen Universität in Eichstätt. Er wirkt heute einerseits als Religionslehrer im Schuldienst und andererseits als Klinikseelsorger, zudem als Referent in der Erwachsenenbildung und als Buchautor. Zu seinen Büchern zählen Titel wie »Eingesperrt in meinem Leben«, »Ausbrechen«, »Aufbrechen«, »Zeichen setzen« oder ein anderer Titel von ihm »Bevor ich auf der Strecke bleibe, aus tiefen Quellen Kraft schöpfen«. Josef Epp lebt in Bad Grönenbach im Unterallgäu und von dort ist er uns jetzt auch zugeschaltet. Grüß Gott, Herr Epp. Wie oft erleben Sie das, dass Menschen gerne etwas in ihrem Leben ändern wollen, dann aber an ihre Grenzen stoßen? Zum Beispiel in der Schule, weiß nicht, ob das da mit den Schülern, da ist es vielleicht nicht so das Thema, aber in der Klinik doch sicher. Sie arbeiten an der Kreisklinik in Ottobeuern. Bei den Patienten doch wohl eher, dass sie dann sagen, ich möchte etwas verändern.
Bei den Menschen in der Klinik, die in bestimmte Krisen geraten, die mit Diagnosen konfrontiert sind, die ihnen zu schaffen machen, oder die das Ergebnis eines jahrelangen Prozesses nun wahrnehmen müssen, dass ihr Körper, vielleicht auch ihre Seele erschöpft sind und die nun so in einen Punkt kommen, dass sie sagen, es muss sich in meinem Leben etwas ändern. Natürlich dann auch ganz oft sehr schnell verbunden so mit dieser Einsicht, aber was soll ich denn machen? Das sind so viele äußere Einflüsse, so viele Sachzwänge, denen ich ausgeliefert bin. Aber dieses Bewusstsein, es sollte sich etwas tun und es liegt an mir, das begegnet mir eigentlich im beruflichen Alltag.
Gehen wir richtig in den Alltag, den jeder von uns kennt. Ja, eigentlich ist uns als Christen die Fülle des Lebens verheißen. Dieses Bibelwort aus Johannes 10,10, die Fülle des Lebens, die sollen wir bekommen. Und wenn man so manche oder auch vielleicht viele Christen anschaut, dann hat es eher die Fülle des Lebens irgendwie zu tun mit einem überfüllten Terminplan oder auch überfüllten Anforderungen. Also zu viel ist da und man weiß eigentlich, sollte weniger sein, es fällt einem nicht leicht. Können Sie da vielleicht zum Start in die Sendung einen biblischen Bezug herstellen?
Da lassen sich viele biblische Bezüge herstellen. Sie haben ja dieses schöne Wort aus dem Johannesevangelium vom Leben in Fülle gewählt, das bereits am Anfang des Johannesevangeliums bei der Hochzeit zu Kana, dem ersten Zeichenwunder Jesu, eine Rolle spielt, wo er die Wasserkrüge, die für die rituelle Reinigung vorgesehen sind, also für die Einhaltung der Gesetze und Vorschriften, wo er die entgegen der gesetzlichen Tradition bis an den Rand füllen lässt. Eine ausdrückliche Anweisung Jesu, also auch das Leben in Fülle. Und daraus wird Wein, das Geschenk, das er an unser Leben gibt. Also Leben in Fülle ist immer das Geschenk der Erfahrung. Mein Leben ist sinnvoll, mein Leben ist angenommen. Mein Leben ist getragen und nicht von den eigenen Leistungen und der Erfüllung aller möglichen Vorgaben abhängig. Und vor diesem Hintergrund, glaube ich, müssen wir Christen uns dieser Botschaft stellen. Das Wesentliche des Lebens, das, was uns wirklich erfüllt, ist Geschenk. Und wenn wir uns selbst schon so voll machen mit all unseren Aktivitäten, mit all dem, was uns bewegt, dann sind die Krüge vielleicht gefüllt mit all unseren Ansprüchen, mit all unseren Realitäten, aber nicht mehr offen für diesen Wein der Lebensfreude, den uns Gott schenken will.
Sie wollen uns heute Geschmack machen auf diesen Wein der Lebensfreude, Herr Epp, das finde ich toll. Können wir aber vielleicht gerade an den Punkt nochmal zurückgehen, bevor wir dann auch sagen, weil wir gießen den Wein aus. Ja, was ist denn so diese Situation eines Menschen, der es eben nicht schafft, sein Leben zu verändern oder der an einen Punkt kommt, wo er sein Leben eigentlich ändern müsste? Vielleicht auch gerade nochmal von der Heiligen Schrift her?
Das ist oft der Mensch, der sich ohnmächtig fühlt und handlungsunfähig, in sein Leben noch einzugreifen. Und da gibt es am Anfang des Markus-Evangeliums eine wundervolle Stelle, die offensichtlich eine wichtige Tragkraft in der Komposition des Markus-Evangeliums hat. Denn am Ende dieser Schriftstelle wird der Todesbeschluss bezüglich Jesus gefasst. Also es muss jetzt etwas Schwerwiegendes sein, was er da getan hat. Und zwar ist es die Heilung des Mannes mit der verdorrten Hand. In der Synagoge am Sabbat steht ein Mann abseits mit verdorrter Hand. Wir erfahren nun nichts über die medizinischen Hintergründe, ob das eine Lähmung, ein Schlaganfall, ein Bandscheibenvorfall oder was auch immer ist. Darauf kommt es dem Markus auch nicht an, sondern er will zeigen, da ist ein Mensch, der kann nicht mehr handeln, der kann nicht mehr eingreifen in sein Leben, der ist nicht mehr in der Lage, etwas zu verändern. Und diesen Menschen holt Jesus in die Mitte der Synagoge. Das ist schon ein Tabubruch, weil dort die Kranken nichts verloren haben. Und nun wird er kritisch beäugt, ob er denn am Sabbat heilt, weil es sich ja offensichtlich um eine chronische Erkrankung handelt, die keinen Notfall darstellt. Und Jesus stellt die Frage an die Schriftgelehrten, ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun oder nicht? Sie schweigen, er wird zornig über das Schweigen, auch wichtig zu sehen, welche Gefühlsregung hier Jesus zeigen kann, wenn der Mensch in seinem Schicksal bleiben soll und vor lauter Tabus sich nicht aus diesem Schicksal herausbewegen soll. Und dann kommt diese entscheidende Stelle, wo er zu diesem Mann sagt, streck deine Hand aus. Aus seiner Vollmacht, aus seiner Geborgenheit in Gott, ermutigt er diesen Mensch, vertraue darauf, du kannst in dein Leben eingreifen. Und dieser Mensch streckt seine Hand aus, beginnt wieder ein Handelnder zu sein. Das ist die große Ermutigung, die der Markus in seinem Evangelium am Anfang allen Christen zusagt. Traut euch, wagt es, das Leben wieder zu berühren, selbst zu gestalten.
Dieses Bild der verdorrten Hand, das würde ich gerne mal noch ein bisschen stehen lassen und da ein bisschen reinschauen. Ich habe vorhin gesagt, Stress ist ja einer der Hauptauslöser für alle möglichen Schwierigkeiten, die man in seinem Leben bekommt. Diese Fülle der Belastungen, was machen die mit einem Menschen psychisch, körperlich?
Diese Fülle der Belastungen hat zunächst einmal zwei Seiten. Zum einen sind es die Fülle der Belastungen, die von außen kommen. Der Beruf, die Familie, das Ehrenamt, die Verpflichtungen, was da alles da ist, das Unerwartete, auch das Schicksalhafte. Aber zum anderen ist es auch schon immer mein eigener Umgang mit diesen Belastungen, mein Pflichtbewusstsein, mein Perfektionismus, mein Gefühl, es allen recht machen zu müssen, mein Bedürfnis, immer alle Vorgaben sofort anzunehmen, mein Bedürfnis, immer Anerkennung zu bekommen, indem ich alles richtig mache. Und dieses Wechselspiel von den Anforderungen, die von außen kommen, und dieser inneren Haltung, sich da auch nicht abgrenzen zu können und nicht Prioritäten setzen zu können, das führt im Laufe einer längeren Geschichte, wenn das immer mehr wird und wenn ich mit meinen Bedürfnissen auch nach Ruhe, nach Entspannung, nach Selbstbestimmung gar nicht mehr zum Tragen komme, dann wird es irgendwann zur Gefährdung meiner Gesundheit, der Gesundheit des Körpers und der Gesundheit der Seele und der Bejahung meines Lebens. Zunächst muss man sagen, von der Biologie her, von der Wissenschaft her, ist Stress ein nötiges Phänomen, das wir uns fortentwickeln. Die Hirnforscher sagen verkürzt, ohne Stress würden wir verblöden. Das heißt, wenn wir nicht herausgefordert sind, nicht Belastungssituationen bewältigen müssen, würden wir uns nicht weiterentwickeln. Aber genauso sagt uns die Biologie, die Anspannung, das sich herausfordern lassen, muss ergänzt werden durch die Entspannung. Wir bedürfen der Ruhe, wir bedürfen der Möglichkeit, auch wieder uns zurückzulehnen, frei zu sein von diesen Anforderungen. Und wenn sich diese Gleichgewichte verschieben und nur noch Belastung da ist, dann kommt es zu Fehlfunktionen im Körper, die unsere seelische Wirklichkeit auch vereinnahmen, bis hin zu schwerwiegenden Krankheitsbildern. Das wissen wir heute aus der Stressforschung.
Ein guter Bekannter von mir ist zurzeit in der Klinik, weil er in Burnout drinsteckt. Ich habe es ein bisschen mitbekommen, er hat über viele Jahre in seiner Arbeit kämpfen müssen. Seine Tochter war krank, war immer die Frage, kann sie in die Schule gehen oder nicht. Er hat sich auf den Weg begeben, hat versucht, daran zu arbeiten. Da ist vieles aufgebrochen. Aber es hat ihn trotzdem nicht davor bewahrt, dass er jetzt tatsächlich über mehrere Wochen oder sogar knapp ein paar Monate in einer Klinik sein muss. Sowas wäre natürlich gut, wenn man das vermeiden könnte. Aber ich habe so ein bisschen gemerkt, es ist ja wie so eine Spirale. Man hat irgendwie so eine Anspannung, ja, und in der Anspannung geht es dann weiter. Es wird, also man will eigentlich entspannen, aber dann kommt das Nächste und das ist ja wie so, ja, man könnte auch sagen, Teufelskreis, wo einen so runterzieht, dass es dann immer, immer heftiger wird, bis eben auch zu einer klinischen Krankheit.
Das ist sicher ein tragischer Verlauf, den wir immer wieder beobachten können. Und leider ist es oft so, dass erst der Zusammenbruch, die wirkliche Notsituation dann an einen Punkt führt, wo klar ist, nun muss interveniert werden, jetzt muss eine Veränderung geschehen. Was Sie da von Ihren Bekannten schildern, das vermittelt für mich natürlich auch so ein bisschen dieses hilflose Gefühl. War denn da niemand, war denn da auch kein Umfeld, keine Kontaktaufnahme, keine externe Hilfe, die diesen Teufelskreis, diese Spirale nach unten unterbrochen hat? Oft erscheint ja so ein Tunnelblick, so eine Unausweichlichkeit, so wie der Allgäuer bei uns dann gerne sagt, da kann man nichts machen. Das ist ein wunderschönes Wort, weil es die ganze Ohnmacht ausdrückt, die man empfindet. Oft ist die ja relativ leicht durchbrechbar, wenn von außen ein anderer Blick drauf geworfen wird. Wenn mir jemand sagt, aber da und dort hätten wir Handlungsmöglichkeiten, wenn mir eine Hilfe eröffnet wird, die ich im Moment selbst nicht sehe. Ich kenne das selbst, ich hatte eine schwerbehinderte Tochter, die vor einigen Jahren verstorben ist. Ich weiß diese Sorgen um Schule, um berufliche Zukunft. Ich weiß aber auch, wie wichtig und hilfreich es ist, wenn mir dann jemand begegnet, der sagt, ich nehme mich auch an um dieses Problem, da gibt es diesen oder jenen Weg, da könnten wir diese Türe öffnen und ich spüre auf einmal, ich bin da nicht mehr allein, ich bin nicht der Alleinverantwortliche und das hat dann oft sehr entlastende Möglichkeiten und die frühzeitig zu finden und zu suchen, das ist eigentlich unsere Aufgabe.
Ja, bei meinen Bekannten war es vielleicht dann schon einen Tick zu spät, dass er sich dann auch Hilfe von außen gesucht hat. Manchmal ist es so, man hofft und betet, dass es von alleine weggeht oder man bemüht sich. Keine Ahnung, das ist jetzt vielleicht in seinem Beispiel. Das ist immer eine große Gemengenlage. Es vermischt sich ja ganz viel. Aber vielleicht mal noch daran weiter. Also wir haben über körperliche Symptome, psychische Symptome gesprochen, aber es geht ja bis hinein ins Verhalten, in das soziale Verhalten. Wie macht sich da diese verdorrte Hand auch im sozialen Miteinander sichtbar?
Das ist ja ein ganzheitlicher Prozess, der sich da ereignet. Diese Anforderungen ermüden mich körperlich, produzieren Stresshormone im Übermaß, die damit auch meine seelische Beweglichkeit einschränken. Ich verliere ein Stück natürliche Lebensfreude, Bejahung des Alltages. Mir wird alles zu viel und das geht dann eben, das ist das, was Sie ansprechen, oft Hand in Hand damit, dass mir auch die Sozialkontakte zu viel werden. Ich ziehe mich zurück und das sind Wechselspiele. Aufgrund einer depressiven Verstimmung, einer Anpassungsstörung, die einfach solche Stresssituationen bringen, wird mir der Sozialkontakt zu viel. Ich ziehe mich zurück auch aus Freundeskreis, aus Vereinen, aus Chören, aus Dingen, die eigentlich eine ganz andere Qualität in mein Leben bringen. Und weil ich dann immer mehr in meinem Kreislauf bin und mit mir selbst beschäftigt bin, verstärkt sich dann noch diese seelische Ausgangslage, diese depressive Grundstimmung. Das sind Wechselwirkungen und wie Sie vorhin gesagt haben, auch Teufelskreise, die dann eben auch bis hineingehen, nicht nur die psychische und soziale Dimension, sondern auch in die spirituelle Dimension, in diese Sinnlosigkeitserfahrung. Wofür lebe ich eigentlich noch? Ist das mein Leben? Was gibt diesem Leben eigentlich noch eine Gestalt, die ich bejahen kann? Und dann sehen wir hinter diesen Phänomenen, über die wir da sprechen, auch oft eine ganz tiefe geistliche Not.
Sagt Josef Epp, mit ihm sprechen wir heute über das Thema Mein Leben ändern. Geht das? Gerade haben wir so diese Welt jetzt erlebt, dieser verdorrten Hand, des Stresses und gleich sprechen wir mit ihm. Ja, wie geht denn das denn auch was zu ändern? Vielleicht was man heute verändern kann oder auch über längere Zeit. Darüber sprechen wir gleich weiter. Sie hören Radio Horeb, Mein Leben ändern, geht das? So lautet unser heutiges Thema in der Lebenshilfe. Ich bin Bodo Klose und ich bin im Gespräch mit Josef Epp. Er ist Religionspädagoge und Klinikseelsorger, Bildungsreferent und Buchautor. Herr Epp, jetzt haben wir gerade über diesen Bereich gesprochen, des Stresses, was auch so diese Schwierigkeiten in uns bewirken kann, die Folgen, die dabei rauskommen. Aber jetzt, das, was Ihnen eigentlich auf den Nägeln brennt, ist das Thema, ja, wie kommt man da jetzt wieder davon weg? Was könnte ich denn vielleicht heute schon tun? Was könnte ich jetzt tun, um auch mal da einen Gegenpol zu setzen?
Also ich kann sicher jeden Augenblick etwas tun, aber dem voraus möchte ich noch was anderes erwähnen. Der erste Schritt, glaube ich, ist der ehrliche Blick auf sich selbst und die Bereitschaft, die eigene Situation mal anzuschauen. Nicht immer darüber hinwegzugehen, so nach dem Motto, das geht schon und das ist nicht so schlimm, sondern zu schauen, welche Anzeichen gibt es denn oder gibt es Anzeichen, über die ich nachdenken sollte. Gibt es solche Phänomene wie Schlaflosigkeit, Appetitlosigkeit, vermehrte körperliche Symptome, immer wieder Rückenschmerz, Spannungsschmerz, Kopfschmerz, Verdauungsstörungen, solche Dinge in den Grundfunktionen meines Körpers? Erfahre ich mich selber, dass eigentlich pausenlos Beanspruchung da ist und ich in diese Pausen gar nicht hineinkomme? Muss ich, wenn ich mich ehrlich im Spiegel anschaue, ich mir zugestehen, dass ich Grundbedürfnisse permanent vernachlässige, Achtsamkeit für die Ernährung, für Ruhe und Bewegung in einem Wechselspiel, muss ich feststellen, dass ein gewisser sozialer Rückzug, den wir vorhin angesprochen haben, stattfindet, dass ich eigentlich von meiner Grundstimmung, von meiner Bejahung des Lebens mehr und mehr zurückfalle in eine kontrollierte Monotonie, in einen gewissen Grauschleier, der so im Grenzbereich zur depressiven Verstimmung ist. Ich glaube, dieser schonungslose, ehrliche, aber auch liebevolle Blick, mich so anzusehen, wie ich bin und meine momentane Situation, das ist der erste Schritt überhaupt, dass ich motiviert werde und sage, jetzt sollte ich etwas tun. Und dann kann ich natürlich sofort beginnen.
Weil das könnte ja, wenn Sie so recht sagen, man merkt es, ich müsste was verändern und bevor man sich dann eigentlich wirklich selbst ehrlich anschaut, will man gleich was tun und will gleich irgendwelche Schrauben drehen und dann tut sich eben nichts, weil man vielleicht auch nur einfach verdrängt hat, weil man sich wirklich nicht selber angeschaut hat. Ich habe gestern Abend einen Vortrag gehört, da hat die Referentin gesprochen über das Selbst, über das echte, das wahre Selbst und das falsche Selbst und dass das oft gar nicht so klar ist, mit welchem Selbst beschäftige ich mich jetzt gerade. Und das fand ich recht spannend und in so einem Fall, ich merke, da ist was nicht in Ordnung und dann will ich gleich loslegen, ich bleib quasi der Hamster im Hamsterrad und mache jetzt, okay, jetzt ändere ich was und nehme das in die Hand, damit wäre ich ja schon fast wieder im gleichen Rad, nur versuche eine andere Spur zu machen und wundere mich dann, dass es nicht funktioniert.
Ganz genau, ich beginne viele Vorträge zu dem Thema mit dem Motto, Umgang mit Stress darf nicht zu neuem Stress führen. Also das ist ja oft so, dass schon wieder dann kommt, ich muss, ich soll. So das praktische Beispiel, es stellt sich ein vielbeschäftigter Mensch morgens auf die Waage, er merkt, ich nehme permanent zu, ich habe Übergewicht. Heute Abend gehe ich ins Fitnesscenter oder ziehe meine Sportsachen an und jogge durch den Wald. Ich jage meinen Blutdruck hoch, ich gehe ohne ärztliche Begleitung, gehe ich vielleicht sogar Risiken ein, bin dann völlig erschöpft. Das ist sicher kein Weg, der irgendeine Nachhaltigkeit entfalten kann und der mir hilft, wenn ich zunächst einmal dieser Schritt auf die Seite stattfindet, zur Ruhe kommen. Und darum ist eigentlich die erste Handlungsmaxime schon immer die, habe ich Zeiten der Ruhe und der Nachdenklichkeit, wo ich zu mir komme und zu meinem Selbst. Wir sind ja sehr bestimmt immer von unserem Rollenspiel. Wir spielen die Rollen, die man von uns erwartet oder auch, wo wir gerne, so wie wir gerne wären, nach außen hin. Aber das Selbst dahinter, wer ich wirklich bin, ist ja oft etwas ganz anderes. Das ist ein lebenslanger Prozess. Ich zeige meinen Schülern zu dem Thema oft ein schönes Foto aus dem Internet, wo ein Kätzchen in einen Spiegel schaut und ein Löwe schaut heraus. Und das ist für mich ein herrliches Sinnbild für viele Menschen. Sie sehen sich in einem ganz anderen Erscheinungsbild, als sie tatsächlich sind. Und dieser Weg zu sich, wer bin ich, wo sind meine Potenziale, meine Stärken und wo sind aber auch meine Defizite, meine Verluststellen, meine Schwächen, und in beidem nehme ich mich an als ein von Gott geliebter Mensch. Das ist ein ganz zentraler Schritt, der am Anfang, dazwischen und am Ende stehen muss, von so einem Prozess sein Leben zu ändern. Also immer wieder getragen sein von diesem liebevollen Blick auf sich selbst und nicht dem schnellen, jetzt mache ich mal. Also wir haben heute ein Wort, das wird im Coaching sehr viel verwendet und ich mag das überhaupt nicht. Wir sprechen vom Stressmanagement. Wenn wir Stress schon wieder managen und nur ein bisschen umorganisieren, dann habe ich ein wenig die Befürchtung, dass wir ganz schnell in neue Stressphänomene geraten.
Einige unserer Top-Manager in unserer Gesellschaft sind Mütter von 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht sogar auch alle von einem Kind, also Mutter und Hausfrau sein, ist einer der Top-Management-Jobs dieser Zeit, wenn diese Dame dann auch noch irgendwie arbeiten geht. Und was ich noch alles erledigen muss, da hört man oft, ja, wie soll ich mir, ich weiß ja gar nicht, wo mir der Kopf steht, ich habe doch keine Zeit. Wie kann es da gelingen, solche Momente der Ruhe, solche Pausen einzubauen? Wie soll das gelingen, wo eigentlich doch keine Zeit ist?
Also ich kann diese Situation bestens nachempfinden. Meine Frau verstarb, als meine Kinder 2, 4 und 6 waren. Die älteste Tochter war schwerbehindert. Und ich habe als alleinerziehender Vater diese Situation zu bewältigen gehabt. Ich kenne diese Erfahrung, dass ich nicht weiß, wo mir der Kopf steht, was ich zuerst tun soll, dass Abschalten gar nicht mehr möglich ist, wirklich in- und auswendig. Und ich bin da auch selbst an meine Grenzen gekommen. Aber ich habe genau dort auch erfahren, dass es gut und wichtig ist, dann fremde Hilfe zu erbitten. Meine Mutter, die hier in der Einliegerwohnung lebte, die dann einfach in bestimmten Zeiten da war, sodass ich einen freien Abend mit Freunden nehmen konnte. Oder dass es mir am Wochenende möglich war, 2, 3 Stunden in die Natur rauszugehen und bei einem langen Spaziergang meine Lebenssituation wieder mal zu reflektieren und zu schauen, wo machst du unnötig viel Aufwand für manche Dinge, wo kann man noch Dinge verändern, sodass es leichter geht. Also ich denke, dieser Schritt heraus aus dieser Spirale, wenn ich spüre, ich habe ja überhaupt keine Zeit dazu, und ich komme auch nicht dazu, sich dann wirklich anvertrauen und auch Hilfe holen, Hilfe ermöglichen, sodass ich zumindest diese Inseln habe, wo ich ganz für mich sein kann. Und das können auch Inseln sein, wo ich durchaus etwas tue. Also für mich war immer eine wichtige Phase, und das ist heute noch, das Bügeln. Das ist keine anspruchsvolle Tätigkeit, wo ich hochkonzentriert sein muss und wo kein anderer Gedanke möglich ist. Und ich habe immer das Bügeln auf den Abend verschoben, als die Kinder bereits im Bett waren. Stand dann manchmal vor dem Fernseher und habe da irgendwas mit angeschaut und habe dann gemerkt, ich konnte in dieser Stunde so in aller Ruhe die Woche, den Tag, die Sorge mit dem einen oder anderen Kind durchreflektieren, denken. Und bin danach wieder an Punkte gekommen, wo ich wieder klarer gesehen habe, wo sich das aufgewühlte Wasser meines Alltags etwas gesenkt hat und ich wieder auf den Grund sehen konnte.
Sie sagen, Entspannung ist ganz wichtig, einen Spaziergang zu machen, Bewegung könnte ich da, glaube ich, auch vorstellen, dass man uns, also ich habe mal bei Eva Ihnen gelesen, ein Thema, was für Sie sehr interessant finde, ist das Thema der Rhythmik. Können Sie das erklären? Was verstehen Sie unter Rhythmik in Bezug auf dieses Thema Pausen nehmen, entspannen?
Ja, wir haben ja im Jahr 2017 auf einmal das Phänomen der Rhythmik und der inneren Uhr des Menschen ganz bewusst in der Öffentlichkeit gehabt, als 2 Chronobiologen den Nobelpreis für Medizin erhielten. Und auf einmal sprach man von der inneren Uhr, von dem Umgang mit der Zeit und kann in der Fachliteratur vieles dazu feststellen, dass nämlich ein bestimmter Lebensrhythmus im Tag, in der Woche, auch im Jahr dem Menschen ganz tief zu eigen ist, ja sogar genetische Wurzeln hat. Der Rhythmus von Wach und Schlaf, von Anspannung und Entspannung spiegelt sich auch wieder in unserem autonomen Nervensystem, im sympathischen und parasympathischen Nervensystem. Und die Forschung geht so weit, dass sie sagt, jede Zelle ist letztlich rhythmisch angelegt und reagiert auf Rhythmen. Und wir stellen fest, wenn der Rhythmus unseres Tages und unserer Nacht völlig durcheinander gebracht wird. Wenn ein Schlafrhythmus zum Beispiel nicht mehr stattfindet, dann beginnt der Mensch zu leiden. Wir haben einen Nervenknoten hinter der Stirn, der offensichtlich der Zeitgeber ist, der Nucleus suprachiasmaticus, das muss man sich nicht merken. der Zeitgeber, der uns Rhythmen gibt. Man hat diesen Nukleus lange Zeit auch nicht so recht einschätzen können, was der für eine biologische Funktion hat. Man hat ihn bei Ratten operativ entfernt und hat festgestellt, aus ein und demselben Wurf von Ratten, denen man diesen Nukleus entfernt hat, die haben das Zeitgefühl verloren, den Tag-Nacht-Rhythmus, sind früh erkrankt, Tumorerkrankungen, Fellglatzen, Arthroseerkrankungen und sind viel früher verstorben als ihre Geschwister aus dem gleichen Wurf. Rhythmus ist also etwas Lebensförderliches und wo Rhythmik verloren geht, etwas Lebensbedrohliches, es gibt oder Gesundheitsbedrohliches. Es gibt ja auch umfassende Studien über die Auswirkungen der Dreischichtarbeit im Wechsel, also des völligen Rhythmusverlustes. Und das ist so ein wenig ein Tabuthema, weil das natürlich unsere Wirtschaft nicht gerne hört, aber das Zahlenmaterial sagt ganz eindeutig, dass hier bei einem Großteil der Betroffenen ein wesentlich erhöhtes Gesundheitsrisiko besteht. Und daraus folgen wir natürlich oder sollten wir folgern, wie schaffe ich in meinem Alltag einen für mich machbaren, lebensfreundlichen Rhythmus? Wo sind die Pausen? Wo sind die Atempausen? Wo ist der Freiraum, der mir gehört? Das Durchatmen, das Zweckfreie, wo ich nicht irgendwas zu erfüllen habe? Wo ist Anspannung? Wo stelle ich mich auch dem Stress meines Alltags? Wo bringe ich Leistung? Und wo ist Entspannung? Wo lasse ich meine Flügel hängen? Wo atme ich durch? Wo darf ich dann ganz zur Ruhe kommen?
Okay, da sind wir ja eigentlich schon bei der nachhaltigen Veränderung, weil ein Rhythmus, das muss man ja einüben. Das nimmt man sich was vor und übt es, klappt es nicht, dann geben wir wieder neu ran. Da sind wir ja schon bei etwas dran, wo man sagt, okay, hier kann ich dauerhaft nachhaltig etwas tun, so wie ich Sie jetzt verstanden habe. Vielleicht können wir nochmal an dem Thema dranbleiben. Was kann ich heute tun? Was würden Sie jetzt einfach mal so als Tipp jemandem heute geben, der sagt, ach, ich möchte heute gerne mal aus dieser Stressspirale rauskommen?
Da würde ich als erstes sagen, suchen Sie sich einfach einen Ort in Ihrer Wohnung, in Ihrer Umgebung, wo es Ihnen gut geht. Die Katzen machen uns das ja vor, dass sie so ihre Lieblingsorte in den Wohnungen haben. Wissen wir eigentlich, wo der unsere ist. Setzen Sie sich an diesen Ort ganz entspannt und regulieren Sie einfach mal den Atem. Atmen Sie einige Minuten ganz bewusst in der Zwerchfellatmung, in 4 bis 5 Sekunden Ein- und Ausatemrhythmen. Wir wissen heute, dass das bereits eine hochwirksame Form der Entspannung ist. Und wenn Sie so 3 bis 4 Minuten zur Ruhe gekommen sind, überlegen Sie einfach einmal, was möchten Sie sich heute an diesem Tag noch ganz gerne gönnen. Und wenn es nur 10 Minuten dauert, wenn es nur etwas ganz Kurzes ist, wo könnten Sie sich ein Geschenk machen an diesem Tag, über das Sie sich freuen, der Ihnen gut tut, das Ihnen gut tut? Und das ist, glaube ich, etwas, das können wir heute sofort machen. Und gerade so diese Phase, dass ich immer wieder in ein ruhiges Atmen und mich besinnen komme, das ist etwas, das mache ich manchmal in anspannenden Unterrichtssituationen gemeinsam mit den Schülern. Dann komme ich selber ja auch dazu und die machen das eigentlich sogar ganz gerne mit, wo ich sage, mitten im Tag immer wieder habe ich die Möglichkeit, wenn ich spüre, jetzt spitzt sich zu, jetzt dreht sich irgendwo alles ein wenig, zu sagen, und jetzt mache ich diese 5 Minuten, wo ich neben mich hintrete, wo ich zur Ruhe komme. Und die Regulation des Atems, das wissen wir heute durch vielfache Untersuchungen, auch bei der Herzratenvarianz und solcher differenzierter Dinge, hat sehr schnell eine Wirkung, die uns ein klein wenig entstresst.
Ich mache ja gerne ein Mittagsschläfle.
Wunderbar.
So 10 Minuten. Ja, 10 Minuten, so ein Powernap, klingt ein bisschen moderner als Mittagsschläfle, aber das tut mir gut. Ich fahre da quasi runter und fange nochmal neu an. Also manchmal, gerade wenn es so Vormittag schon ziemlich intensiv war, nach Mittagessen dann mal so kurz hinlegen, ausschalten und dann geht's wieder neu los. Das tut mir sehr gut.
Wir haben ja seit einigen Jahren in den Kliniken die Schlafforschung, also seit die Schlaflabors ausgebaut wurden, das sind erst einige Jahrzehnte, dass wir das sehr bewusst machen. Es gibt auch bei uns und im Ausland natürlich sehr versierte Schlafforscher. Es gab eine Zeit, da hat man in der Leistungsorientierung den Mittagsschlaf verpönt und für alte Leute reserviert. Heute weiß man, dieses kurze Schläfchen, nicht der lange Schlaf, der dann bereits eine Tiefschlafphase vorwegnimmt, die in die Nacht gehört, Aber so dieser kurze Schlaf, nach ein paar Minuten wieder aufwachen, der hat sehr, sehr entspannende Wirkung. Ist übrigens auch eine Rhythmisierung wieder unseres Körpers, wie so ein kleiner Reset. Auf unser ganzes System hat sich ja den Vormittag über ganz viel aufgeladen. Und jetzt machen wir einen kleinen Reset und gehen wieder zurück und unsere Zellen erfrischen sich, unsere Sinnlichkeit wird wieder bewusster. Und diese Schlafforscher sagen, das allein ist schon eine ganz, ganz wichtige Rhythmisierung des Tages, die vielen Menschen sehr gut tut. Und da soll man sich überhaupt nicht einreden lassen, dass das etwas nicht so Nützliches wäre. Und natürlich ganz, ganz wichtig, was ich mit vielen Leuten bespreche und auf vielen Vorträgen sage, ist auch wirklich die Fürsorge, was wir tun können für unseren eigenen Schlaf, auch für den Nachtschlaf, Schlafhygiene nennt man das heute. Was mache ich denn eigentlich in der letzten halben Stunde des Tages? Bereite ich mich auf eine entspannte Schlafphase vor oder pushe ich mich hoch, dass es selbstverständlich ist, dass ich nicht zu einem ruhigen Schlaf komme? Ist mein Schlafzimmer wirklich eine Oase der Ruhe oder eine Mischung aus Multimedia-Speiseraum, wo Ruhe gar nicht aufkommen kann? Auch da können wir viel eingreifen in unserer Alltagskultur.
So dieses, wie wichtig ist es auch drüber zu reden? Also Sie sagen ja, man soll ja eigentlich eine Pause machen, sich so ein bisschen zur Ruhe kommen, atmen. Das würde ja eher dafür sprechen, dass man eher mal nicht mit jemand drüber redet. Oder kann Reden auch helfen?
Reden kann helfen. Reden, wenn es ein gutes Gespräch ist und nicht ein banales Reden oder angeschnauzt werden oder Frust ablassen, ist nachgewiesen ein entstressendes Phänomen. Wir gehen ja heute in den Neurowissenschaften viel in die Darstellung des Gehirns durch das MRT und zeigen, welche Hirnregionen sind aktiv. Und wir wissen aus diesen Forschungen, wenn die Amygdala, das Emotionale, der Mandelkern im Hirn, wo unsere Emotionen verarbeitet werden, ganz hoch aktiv ist, das lässt sich ja im Einfärben des MRT zeigen, und es findet ein Gespräch, ein Austausch statt, dann ist diese Aktivität danach signifikant geringer und bleibt geringer. Das heißt, wenn ich mich austausche, wenn ich auch im Bewusstsein, im Sprachzentrum, in dem Bereich, wo ich mich bewusst damit auseinandersetze, das Ganze herausgeholt wird aus der reinen Emotion und es dann auch mit einem Menschen bespreche, also in den Sozialkontakt bringe, dann verlagere ich das, was mich belastet, auf ganz andere Bereiche meiner Persönlichkeit, aber auch meiner sozialen Umgebung. Und das hilft. Hilfreiche Kommunikation ist ein ganz wichtiges Bewältigungsmuster und ist vielleicht auch für viele von uns ein ganz neuralgischer Punkt, weil wir zwar unheimlich effektiv kommunizieren, Multitasking, wo die Hirnforscher sagen, das geht überhaupt nicht, das irritiert uns völlig. Wir sind per WhatsApp und über die digitalen Medien und die schnellen Besprechungen und die Telefonkonferenzen mit unheimlich vielen in einem verzweckten Ad-hoc-Kontakt. Aber die wirkliche Kommunikation, jemanden in die Augen zu schauen, wahrzunehmen, wie es ihm geht, wie es mir geht, uns darüber auszutauschen, vielleicht sogar einen Lösungsvorschlag zu suchen oder heimzukommen und mit einem Menschen wirklich dann über das sprechen zu können, was dieser Tag an Lasten auf mich aufgebürdet hat, ich glaube, dass das für viele Menschen eher die Ausnahme ist.
Unser Thema, kann ich mein Leben ändern? Geht das? Hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Und wenn Sie möchten, können Sie gerne Ihre Fragen stellen an Josef Epp, unseren Referenten. Sie können auch Ihre Erfahrungen schildern, wie Sie es erlebt haben, wie Sie Ihrem Leben eine Korrektur gegeben haben, die Ihnen dann auch wirklich gut getan hat. Das wäre auch schön, wenn das Platz hätte in der Sendung. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Ich sage die Nummer nochmal. 089 517 008 008. Ihre Fragen oder Ihre Erfahrungen zum Thema Mein Leben ändern, geht das? Und wir haben gerade gehört, es ist gut, wenn man so Entspannungsmomente schafft, Momente der Ruhe, wo man nochmal durchatmen kann. Das wollen wir Ihnen und uns jetzt auch gönnen, indem wir etwas Musik einspielen und da uns ein bisschen entspannen. So, schön entspannt. Ich hoffe, das hat geklappt. War ja eine Übung, die wir gerade gemacht haben zu dieser schönen, ruhigen Musik. Hier in der Lebenshilfe spreche ich mit dem Religionspädagogen und Klinikseelsorger Josef Epp über das Thema Mein Leben ändern, geht das? Mein Name ist Bodo Klose und es geht um mein Leben, aber es geht auch, denke ich, um Ihr Leben. Sie kommen sicher auch an diese Punkte, wo Sie sagen, ich möchte gerne was ändern. Wenn Sie Fragen haben an Josef Epp, er steht jetzt für uns auch zur Verfügung für Ihre Fragen, rufen Sie uns an. Die Telefonnummer ist 089 517 008 008. Sie können gerne auch eine Erfahrung beisteuern. Was hat Ihnen geholfen in Ihrem Leben, wenn Sie was an der Schraube gedreht haben, gemerkt haben, ja, was Ihnen gut getan hat? Das soll auch Platz haben. 089 517 008 008. Herr Epp, wir haben vieles darüber gesprochen, über das, was ich vielleicht auf die Schnelle tun kann. Da war das Thema natürlich Entspannung, Sorgen, Pausen schaffen, auch vielleicht mal zu anfänglichen, so einen Rhythmus zu kommen, auch mich mitteilen oder Ruhe zu finden. Das sind Sachen, die man vielleicht relativ schnell angehen kann, aber für Sie ist auch wichtig, dass man in eine nachhaltige Veränderung kommt. Können Sie das ein bisschen vertiefen? Was meinen Sie damit?
Ich glaube, die Nachhaltigkeit besteht darin, dass wir diese momentanen Möglichkeiten, die unsere Entspannung, den Lebensrhythmus, unsere Lebensgewohnheiten betreffen, dass wir die so ausgestalten, dass die zu einer längerfristigen, für unsere Zukunft gestaltenden Kraft werden können. Und ein großes Wort, das hier gerne gebraucht wird und auch in der Literatur viel verwendet wird, ist einfach das einer achtsamen Lebensführung. Es gibt ja diesen Bestseller von Jon Kabat-Zinn, Gesund durch Meditation, das aus seiner Arbeit der Achtsamkeitskliniken in den USA entspringt. Und wo wir heute von verschiedenen Forschungsergebnissen wissen, wenn diese in den Alltag implementierten Achtsamkeitsübungen der Beruhigung, der bewussten Wahrnehmung, der Entspannung zu einer Lebensgewohnheit werden, dann ist das eine wirkliche gesundheitsfördernde und lebensbejahende Wirkung, die sich da breit macht. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass ich meine Lebensführung, meinen Lebensalltag, so wie ich jetzt meinen Moment kritisch anschauen kann, warum bin ich denn jetzt im Moment so voll mit allem, dass ich da auch mal meinen Lebensalltag, meine Arbeitswoche, meinen Rhythmus, meinen Jahresrhythmus ganz kritisch anschaue, in Ruhe betrachte und sage, wo sind denn zum Beispiel Dinge, die mich überlagern, wovon muss ich mich vielleicht trennen? Es ist auch ganz wichtig, dass ich manchmal Dinge einfach aufgebe, dass ich sage, ich würde zwar dieses und jenes und das Hobby auch noch gerne machen, aber ich komme gar nicht mehr zu diesem Freiraum, wo nichts ansteht, wo es nichts zu tun gibt, wo alles getan ist, sondern ich habe immer die Situation, es könnte man noch dieses und jenes. Und dann ist auch ein ganz wichtiger Schritt der Nachhaltigkeit, abgrenzen und spüren bestimmte Dinge, die ich nicht mehr tue. Also ich habe im Laufe meines Lebens verschiedene Ehrenämter nach bestimmten Zeiten immer wieder aufgegeben, habe 8, 10 oder auch mehr Jahre da irgendwo meine Aufgabe erfüllt, mich auch der Pflicht gestellt, aber dann gesagt, jetzt ist es genug, jetzt sollen andere ran, jetzt will ich mich wieder neuem öffnen oder jetzt brauche ich mehr Zeit für mich oder für meine Familie und spüre, ich möchte da andere Schwerpunkte setzen. Und das hat für mich mit der Nachhaltigkeit zu tun. Und dann natürlich auch mit dem, was meinen Alltag nachhaltig gestaltet. Wie schön ist denn meine Umgebung? Wie spielt denn Sinnlichkeit in meinem Leben, bejahende Sinnlichkeit, eine Rolle? Beim Essen, der Duft, was ich sehe, was ich höre, werde ich ständig berieselt oder öffne ich mich auch bewusst der Stille und dem Wohlklang? Das sind ja Dinge, es hilft ja nichts, wenn ich irgendwann mal einen Tag schnell einen aromatischen Duft inhaliere und sage, das wirkt beruhigend, das ist gut, sondern es ist ja dann nötig zu sagen, schaffe ich eine Alltagskultur, die mich in meiner Ganzheitlichkeit befördert und die mir gut tut.
Unser Thema in der Lebenshilfe heißt, mein Leben ändern, geht das? Und ich habe einen ersten Hörer, den Herrn Fischer aus dem Allgäu. Grüß Gott, Herr Fischer.
Ich hätte einen kleinen Beitrag. Ich möchte mich erst bedanken beim Herrn Epp für den tollen, nahrhaften Vortrag. Und ich kann das nur bestätigen aus meinem Berufsleben. Ich habe das praktiziert mit nach Jakobsen progressive Muskelentspannung und manchmal ging es auch, ein Powernap zu machen. Ist gut. Und jetzt bin ich in Rente und darf am Donnerstagabend immer teilnehmen an der eucharistischen Anbetung bei uns in der Johanneskirche in Backnang. Und das ist auch etwas, was uns sehr gut tut und aufbaut. Einfach mal da sein, vor Jesus da sein und die Gedanken kommen lassen, wie die Wolken ziehen lassen. Und dann kann man noch Lobpreis machen, danken und dann auch die Bitten vorbringen. Also das ist auch etwas, was uns sehr gut tut und was uns aufbaut und ja immer wieder das Herz anfüllt mit Liebe für die Mitmenschen und für die Umwelt.
Herr Fischer, ganz herzlichen Dank für Ihren Anruf und diesen Beitrag zum Thema gerade Spiritualität, Herr Epp. Das ist ja auch wichtig, wenn man so eine Stunde hat am Abend, eucharistische Anbetung, das ist einerseits Ruhe, Stille, aber es ist auch natürlich eine heilige Gegenwart. Können Sie da ein bisschen was dazu sagen, was Ihre Erfahrungen da sind?
Ich danke dem Herrn Fischer für diesen Beitrag. Er hat in mir sofort ein Bild wachgerufen. Ich war vor 4 Jahren nach dem Tod meiner Tochter für 10 Tage in einem Schweizer Kloster in Müstair, dem bekannten Kloster an der Grenze zum Finchgau, einfach auch eine Auszeit, eine Neuorientierung. Und gegen Ende dieser Zeit bin ich abends rüber nach Südtirol, nach Taufers gefahren. Dort war ein Orgelkonzert und habe mich in dieses kleine, schöne Kirchlein gesetzt. Und im Laufe des Konzerts merkte ich, das einzige Licht in dieser Kirche, das fokussiert ist, scheint auf das kleine Kreuz am Sakramentenaltar. Und ich habe auf dieses kleine Kreuz gespürt und habe für mich ganz bewusst wahrgenommen, allein in der Anbetung, nicht reflektieren, nicht auseinandersetzen, nicht immer die eigenen Gedanken bewegen, sondern einfach hinschauen, ihn anschauen und mich von ihm anschauen lassen, in diese Gegenwart stellen, ist etwas unheimlich Tiefgehendes, Bereicherndes, über das wir halt nicht einfach so verfügen wie über eine Muskelentspannungstechnik, die der Fischer auch angesprochen hat. Die kann ich an jedem Ort zu jeder Zeit machen. Natürlich stehe ich auch an jedem Ort und zu jeder Zeit in der liebenden Gegenwart Gottes. Nur inwieweit ich für die offen bin, inwieweit sie in mir wirksam wird, das habe ich nur bedingt im Griff. Manchmal ist es dieses Geschenk der Gnade und manchmal ist es auch ein Weg, der ein wenig Dürre und Wüste mitgehen muss. Für mich ist aber ein wichtiger Aspekt, das in meinem Alltag, das ist genau die Nachhaltigkeit, einzubauen. Ich glaube, es ist für die wenigsten Menschen ein großes Opfer und eine Verunmöglichung ihres Alltages, wenn ich einfach 10 Minuten früher aufstehe und mir in der Morgenstunde, ich mache das noch vor dem Frühstück, einfach 10 Minuten in Stille, das Schriftwort des Tages verinnerliche und mich ansprechen lasse, du bist heute da, ich stelle mich jetzt in deine Gegenwart, du sagst mir auch jeden Tag etwas, was sagst du mir heute? Und dieses Schriftwort, das kann dann im Laufe des Tages, dann wenn ich in die Schule fahre oder in die Klinik fahre, dann überlege ich immer, was war denn heute so für mich der Kerngedanke dieser Schriftlesung, da taucht er wieder auf. Also auch da haben wir wichtige Möglichkeiten, uns immer wieder festzumachen.
Herr Fischer, ich danke Ihnen herzlich für den Anruf und vielen Dank und liebe Grüße, von wo Sie uns anrufen. Vielen Dank, Herr Fischer. Ich finde auch, wir haben ja heute dieses Fest des Heiligsten Herzens Jesu, auf das bin ich gerade erinnert worden, natürlich jetzt bei dem Gedanken der eucharistischen Anbetung, dass man sich in diese Frömmigkeit des Heiligen Herzens Jesu verinnerlicht. Das ist ja für mich auch, man vertieft sich auf eine Herzensebene. Das könnte ich mir auch vorstellen, dass sowas auch sehr helfen kann, um eben in so einen Moment der Innigkeit zu kommen. Es kann ja in Stille passieren, wie Sie es auch geschildert haben, diese 10 Minuten der Schriftlesung oder auch eine Meditation über so eine Frömmigkeit wie eben das Heiligste Herz Jesu, besonders natürlich heute an diesem Tag, aber vielleicht auch sonst, könnte ich mir vorstellen, dass so etwas hilft. Ja. Wir haben eine weitere Hörerin aus Baden-Württemberg, rufen Sie uns an. Grüß Gott.
Guten Morgen. Ich frage Sie, nicht mich, was jetzt wirklich notwendig ist und was nicht und was man den anderen beibringen sollte, die solche Anbetungen leiten. Manche meinen, sie müssen da dauernd an Jesus nachreden, wenn ich das mal so formulieren darf. Und Lobpreis singen, was ich zu Hause weniger kann, weil ich gestört werde dabei vom anderen, das hilft mir dann schon. Aber wenn da dauernd etwas kommt und vorgelesen wird und ich habe meine ganzen Sachen auch vorgebracht, aber habe dann auf Antwort gewartet. Und wie sollte man am besten mit so einer Anbetungszeit umgehen?
Okay, Herr Epp.
Ich denke, da gibt es viele individuelle Formen und ich glaube, jeder soll mit seiner Zeit umgehen, dass es ihm gut tut. Wir haben große spirituelle Meister, die gesagt haben, je intensiver ich im Gebet gewachsen bin, desto weniger habe ich gesagt. Das schweigende Verharren vor der Gegenwart Gottes kann ein tiefes Gebet sein. Mir geht's wie Ihnen, dass ich manchmal in so Situationen wird mir viel zu viel geredet und dann noch belehrt und darauf hingewiesen, wo ich dann spüre, ich möchte jetzt einfach meine Stille, mein Schweigen, mein Hinschauen. Und wenn Sie vorhin von der Herz-Jesu-Spiritualität gesprochen haben, gerade da geht es ja um Gefühlsebenen. Wir haben heute andere Worte. Vielleicht können viele Menschen mit Herz-Jesu-Frömmigkeit nichts anfangen, aber wir sprechen ganz viel von der Emotionalität oder sprechen ganz viel von der Empathie. Herz-Jesu heißt auch, seine ganze Empathie, sein innerstes Mitgefühl für uns zu erahnen, wie es uns in den letzten Winkeln unserer Seele geht. Und dass wir uns einfach auch mit den letzten Winkeln unserer Seele vor ihn hinstellen. Und ob es die Form der schweigenden Stille ist oder die Form des formulierten Gebetes oder mich auch dem Lobpreis anderer anzuvertrauen, da muss ich einfach sagen, die Spiritualität unserer Kirchen ist so reichhaltig und so vielfältig, dass es legitim ist, dass jeder sich so einen Weg bahnt und sucht, der ihm gut tut. Und vor allem im Laufe des Lebens habe ich ja auch gemerkt, das wandelt sich ja auch. Der Lobpreis, das gemeinsame Gebet, das hat mir in jungen Jahren ganz viel bedeutet. Und als Student das Zusammensein mit den anderen in bewegten Gottesdiensten und das Bedürfnis nach Schweigezeiten, nach Stille, das ist heute bei mir viel stärker da. Spiritualität wandelt sich ja auch ein Leben lang.
Mhm. Danke.
Bitte. Vielen Dank für den Anruf. Alles Liebe. Danke, dass Sie uns angerufen haben, dass auch diese Frage beigesteuert haben. Dankeschön. Es gibt Theorie oder eine Lehre oder ein Konzept von verschiedenen Zugängen zu Gott, Herr Epp. Also dass man zum Beispiel, der eine hat mehr so den Draht, indem er in einer Feier ist, wo viele Leute sind, da findet er Gott, der andere eher in der Stille, der dritte eher in der Natur und so, also es gibt so diese verschiedenen Zugänge zu Gott, das war mal, fand ich ganz hilfreich, eben um so auch seinen Zugang persönlich zu finden. Andererseits ist es ja aber auch, wenn man zum Beispiel sagen würde, ja, mein Ding ist eigentlich, ich bin in so gerade in Anbetungsgottesdiensten oder sowas, da fühle ich mich wohl oder ich mache die heilige Messe und solche Dinge. Aber vielleicht ist es dann doch mal gut zu sagen, dass man sich trotzdem mal der Stille aussetzt und mal da hineinwächst, um eben auch ja vielleicht an der Stelle an dem Hamsterrad mal ein bisschen ins Tempo rauszunehmen.
Ich glaube, es ist ganz wichtig, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen und diese Dinge auch nicht alternativ zu denken. Manchmal gibt es da auch so bei uns im kirchlichen Bereich so rivalisierende Meinungen, wo man den anderen überzeugen will von der Richtigkeit des eigenen Konzeptes. Ich denke, eine Spiritualität sollte nie gemeinschaftsfern werden. Es gibt ein schönes Tagesgebet in den Werktagsmessen der Kirche, sinngemäß, dass wir da das Gemeinsame tun, was wir ohne die Gemeinschaft verlieren würden, nur auf uns gestellt. Die Gemeinschaft schenkt uns etwas, was wir allein möglicherweise verlieren könnten. Und darum ist der Gemeinschaftsbezug von gemeinsamer Feier und Zusammenkommen, tut dies zu meinem Gedächtnis, sicher ein wichtiger Impuls. Aber daneben muss ich mich natürlich in meiner Lebensgeschichte und in meiner persönlichen Verfasstheit auseinandersetzen mit dieser Wirklichkeit Gottes. Das gelingt jedem Menschen auf eine andere Weise, auch mit der Wirklichkeit seines eigenen Lebens. Alles von dem, was Sie gesagt haben, ist für mich wichtig und nachvollziehbar. Die Zeiten der Stille oder auch die Zeit der Natur. Ich schaue jetzt zum Arbeitszimmer raus auf den Wald hier an meinem Haus. Das herrliche Grün jetzt im Juni und ich möchte das nie missen und komme da oft auf tiefe Gedanken. Oder letzte Woche war ich im Urlaub, aber vorletzte Woche eine meiner letzten dienstlichen Tätigkeiten war ein Abschiedsgebet bei einem Verstorbenen im Krankenhaus mit seinen Angehörigen. und deren Dankbarkeit und so ein, trotz dieses traurigen Momentes, das Gespür, das Gebet hat ihnen ein Stück Trost gespendet. Da war auch in diesem Dienst an der Not der Menschen für mich, als ich das Zimmer verließ, eine ganz tiefe Gegenwart Gottes spürbar. Und offen zu bleiben für die vielen Wege, dass Gott mich eigentlich unentwegt überrascht in meinem Alltag mit seiner Gegenwart und es darum geht, dass ich offen, sensibel, auf Empfang bleibe und bereit bin, ihn auch dort wahrzunehmen, wo ich ihn vielleicht überhaupt nicht vermutet habe. Das ist eigentlich eines der spannenden Abenteuer der Spiritualität.
Unser Thema hier in der Lebenshilfe heißt, mein Leben ändern, geht das? Und aus Bad Waldsee ruft uns Frau Barrett an. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen.
Ja, das ist richtig so.
Mhm. Frau Barrett, grüß Gott.
Ich möchte einfach nur sagen, mein Leben ändern, geht das? Für mich war in diesen Situationen die Beichte ein sehr großes Geschenk zur Neuausrichtung. Mhm. Die Beichte hat mir immer sehr, sehr gut getan und ich möchte die Beichte als Waschmaschine Gottes bezeichnen.
Sehr schöner Begriff. Und vielen Dank, Frau Barrett.
Ja? Ich möchte das einfach als Tipp weitergeben, weil für mich das so ein großes Geschenk war. Oder immer wieder sein wird auch, denke ich.
Ja, okay, vielen Dank. Herr Epp.
Ja, ich denke, das Eröffnen von Gottes Seite, dass wir jeden Augenblick neu beginnen können und dass auch uns schwere eigene Schuld immer wieder vergeben werden kann, das ist ein Geschenk, das ist unbedingt anzunehmen und zu bejahen. Und darum glaube ich, Ihre Erfahrung eine ganz kostbare. Wobei man dann eben auch sicher sehen muss, dass vieles, was uns im Alltag so zu schaffen macht, die Phänomene, die wir im ersten Teil der Sendung besprochen haben, dass wir uns hüten sollten, die auch sofort auf Schuldhaftigkeit zurückzuführen. Also, da geht es sicher nicht immer nur um einen Bußweg, den Menschen gehen, sondern auch ein Bewusstwerden von Dingen, die sich unheilvoll entwickelt haben, ohne dass sie dabei Schuldgefühle haben und ohne dass sie sich schuldig fühlen müssen in der Situation. Sie haben von einer Mutter gesprochen, die mit ihren vier Kindern vielleicht einfach keine Zeit findet. Und wenn sie dann spürt, ich bin restlos erschöpft und ich vernachlässige bestimmte Grundbedürfnisse, dann bedarf dieser Frau nun sicher auch nicht noch des Aspektes, was davon hast du selbst verschuldet. Mhm. Wobei natürlich auch eigene Schuld da eine Rolle spielen kann, ganz, ganz klar. Das ist da immer etwas, was sich hineinmischt in die Vielfalt unseres Lebens. Also ich bejahe diesen Bußgedanken vorbehaltlos und das ist sicher ein großes Geschenk. Und wenn Sie das so erleben, ist es auch schön, dass Sie das mitteilen. In manchen Situationen sind vielleicht auch andere Wege hilfreich und nötig.
Also da möchte ich ergänzen, einfach auch nicht nur die Beichte, sondern seelsorgliche Gespräche, so als Weiterführung.
Richtig, richtig. Und auch eine geistliche Begleitung. Also
genau.
So den eigenen Horizont immer wieder weiten.
Ja.
Und natürlich auch den Blick darauf gelenkt bekommen. Ich habe das eingangs mal gesagt, dass dich das so zuspitzt, das sind nicht die vielen Anforderungen deines Lebens, sondern das bist du, der das zulässt oder der hier vielleicht ständig es allen recht machen möchte, aber nicht, weil du alle Menschen so lieb hast, sondern weil du von allen Menschen gelobt werden willst. Das kann ich nicht pauschal, sondern da brauche ich eine Begleitung, ein wohlwollendes Gespräch. Und wenn wir dieses Bußsakrament ausweiten, wirklich auf eine seelsorgerliche Begleitung, wir hatten früher da in der Tradition den Seelenführer, dann ist das, denke ich, ein ganz großes Geschenk. Und da haben wir natürlich auch das große Problem, dass wir in den heutigen personellen Nöten der Seelsorge diese intensive Begleitung an vielen Stellen gar nicht mehr möglich sehen.
Leider ja,
Barrett, ganz
aber ich finde es schön, die Bewegungen, die sich auftun in der auf der Laienebene.
Ja, unbedingt.
Hä? Gut, okay.
Danke.
Vielen Dank. Okay, da finde ich jetzt auch wichtig, das Dankeschön Ihnen auch. Herr Epp, dieser Punkt ist also, ich nehme vielleicht auch tatsächlich geistliche Begleitung wahr, ich nehme Seelsorge wahr, ob durch einen Priester, durch eine Ordensfrau oder vielleicht auch durch jemand, der schon ein bisschen erfahren ist in der als Laie. Wann ist aber ein Punkt erreicht, wo man dann doch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen soll? Sollte man das selber spüren? Sollte das der Begleiter spüren? Wie sehen Sie das?
Beide. Also ein geistlicher Begleiter, der sich für allumfassend kompetent fühlt und sich in Konkurrenz zu professioneller Hilfe der Psychotherapie oder der Medizin stellt, disqualifiziert sich. Es gibt ganz klare Erkennungszeichen, zum Beispiel, dass eine schwere Depression vorliegt oder Situationen, in denen sich eine Psychose aufbaut und entwickelt. Und dann ist es nötig, die professionelle, die fachliche Hilfe anzufragen. Das kann man auch selbst spüren, wenn ich merke, ich bin in einer veränderten seelischen Situation und ich fürchte, das geht in die Richtung einer Depression, dann sollte man jede Scheu verlieren und wirklich das ärztliche Gespräch oder das fachliche Gespräch suchen, noch nicht sofort als Behandlung, sondern vielleicht auch als Vergewisserung, als Diagnostik. Wie sieht es ein Fachmann, eine Fachfrau? Und diese Grenzziehung, das sind sicher fließende Grenzen, aber die ist auch unbedingt nötig und mir begegnet das ja ganz oft auch in der klinischen Arbeit. Der Psychiater gehört genauso zum Kernstamm einer Klinik wie der Seelsorger und wir sehen uns überhaupt nicht in Konkurrenz, treffen uns oft bei denselben Patienten, aber müssen dann auch sehe ich dann ganz klar, dass ich oft sage, da muss jetzt zunächst einmal der Psychiater diagnostisch heran und da müssen wir vielleicht eine Hilfe anbahnen, die über diese Gesprächsbegleitung und die seelsorgerliche Begleitung hinausgeht. Das schließt ja die seelsorgerliche nicht aus. Vielleicht braucht gerade in so einer Phase ein Mensch auch einen ganz intensiven spirituellen Impuls. Aber es darf sich nicht gegenseitig ausschließen.
Das hoffen wir, dass dann die Informationen, die Inhalte, die dann die beiden Begleiter dann sagen, nicht so sehr auseinandergehen. Aber das wäre sicher ein eigenes Thema, wo es dann mehr um Seelsorge geht. Mein Leben ändern geht das. Wir haben ja so diesen Bereich besprochen, der, wo wir so in einem angespannten Hamsterlaufrad sind, diese Stresssituation, in der heute viele Menschen leben, bis hin in Krankheit. Die sagen, ich will mein Leben verändern. Wie geht das? Herr Epp, Sie haben uns ein paar Dinge genannt, die Sie auch in Ihren Büchern beschrieben haben, dass man eben, wie man auch relativ schnell etwas ändern kann, kleine Änderungen, Pausen einsetzen, solche Dinge, damit mal anfangen und wie man auch nachhaltig Dinge verändern kann, damit man eben auch aus diesem Strudel, aus dieser Spirale, aus diesem Laufrad dann auch dauerhaft herauskommt. Eben in der Hoffnung, dass es eben nicht zu einer Therapie kommen muss. Das ist, glaube ich, auch das, wofür Sie stehen. Vielleicht nochmal so ein Abschlussgedanke von Ihrer Seite. Wo sollen wir unseren Fokus jetzt auch für heute vielleicht legen?
Ich glaube, der Fokus von unserem Thema heute ist wirklich der sensible und achtsame Blick auf mein Leben, auf Änderungsbedarf und das Vertrauen darauf, auf die Kraft, die aus dem ersten Schritt kommen kann. Die alte chinesische Weisheit, auch der Weg von 1000 Meilen beginnt mit dem ersten Schritt. Ich ändere mein Leben nicht um 180 Grad auf morgen, das geht schief. Aber ich kann eine kleine Korrektur, eine kleine Richtung heute schon wagen und ich spüre dann, da wird eine Kraft, eine Ermutigung wirksam, die ich dann auch trägt, weitere Schritte zu gehen. Und der Mut zum ersten Schritt, das wäre für mich so eine Essenz des heutigen Gesprächs.
Okay, und wobei er der erste Schritt auch sein kann, eben sich eben selber mal ehrlich anzuschauen, das zuzulassen. Aber vielleicht kann das auch schon mit einem aktiven Schritt, ja, wahrscheinlich ist das ein erster Schritt, dass man überhaupt sich mal an einen Punkt geht, wo man sagt, okay, jetzt nehme ich mir mal Ruhe, erstmal komme zur Ruhe und dann schaue ich mal die Situation an. Und also dieser erste Schritt, den nehmen wir gerne mit. Herr Epp, vielen Dank für dieses Gespräch. Gerne wieder. Also Sie erzählen aus Ihrem reichen Erfahrungsschatz, den Sie auch in Ihren Büchern hinterlassen. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich und grüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Und ich darf Sie darauf hinweisen, liebe Hörer und Hörer, dass wir für Sie die Information gerade zu den Büchern von Josef Epp oder auch zu, wie man mit ihm in Kontakt kommen kann, hinterlegt haben beim Hörerservice von Radio Horeb. Ich gebe Ihnen mal die Telefonnummer vom Hörerservice durch. Das ist die 08328 921 110. Gerade nochmal. 08328 921 110. Wenn Sie diese Sendung vielleicht nochmal hören möchten und vielleicht an andere weitergeben, gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass Sie eine CD bestellen beim CD-Dienst von Radio Horeb. Folgende Telefonnummer 08328 921 120. Oder Sie gehen ins Internet unter horeb.org, haben wir den Menüpunkt Podcast. Und dort schauen Sie unter der Lebenshilfe-Rubrik Gesundheit unter dem heutigen Thema Lebenshilfe, dann werden Sie uns da finden. Mein Leben ändern, geht das? Dann können Sie den Vortrag auch im Internet nochmal nachhören. Alles Service für Sie von Radio Horeb, womit wir Sie auch unterstützen. Sie unterstützen uns durch Ihr Gebet, durch Ihr Zuhören, durch Ihre Anrufe, für die ich mich auch ganz herzlich bedanken möchte, die auch die Sendung wirklich wieder bereichert haben. Vielen Dank. Durch Ihr Gebet, durch Ihre Spende unterstützen Sie uns. Das ist wunderbar. Da kommt ganz viel zusammen. So können wir auch dieses Radio machen. Und da möchte ich mich eben herzlich bedanken. Das war also nun die Lebenshilfe für heute. Ich hoffe, wir konnten Ihnen ja dieses bisschen Geschmack machen oder auch diesen Mut ein bisschen vermitteln, heute einen ersten Schritt zu machen. Und ja, gönnen Sie sich doch heute mal einen ersten wohltuenden Schritt. Alles Gute für Sie. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.